Ich habe gerade erfahren, dass ich genauso wie ihr hier auch erst seit letztem Sonntag wieder im Präsenzgottesdienstmodus bin. Und ich muss sagen, ich fremdel noch ein bisschen. Aber ich hoffe, ihr seid lieb zu mir. Ne? Ja, wir waren seit Heiligabend im Online-Bereich. Stoße ich da immer gegen? Oder? Geht so? Okay. Im Online-Gottesdienstbereich. Haben da so unsere Erfahrung gemacht, war auch nicht schlecht. Wir waren auch sehr dankbar für viele Menschen, die sich einfach zugeschaltet haben und dabei waren. Aber jetzt, wie gesagt, seit letzten Sonntag wieder im Präsenzgottesdienstbereich. Wir streamen auch parallel, machen da unsere ersten Versuche. Ja, Stichwort Kind, wir kommen es da wirklich manchmal vor wie Kinder, ausprobieren, try and error, aber versuchen da unseren Weg zu gehen. Ja, und ich habe euch heute genau diese Geschichte mitgebracht. Weiß nicht, können wir vielleicht mal die erste, ihr hattet so eine gute Eingangsfolie. Wenn der Glaube erwachsen wird, so habe ich das einfach mal genannt. Und zwar ist das entstanden, gut, das ist jetzt sogar schon der Vers, meine Frau und ich haben am Ende unserer Online-Phase, Gottesdienst-Online-Phase, vor lauter Corona-Verzweiflung einen alten englischen Kriegsfilm angesehen. Wir haben einfach mal so beim Zeppen in den hinteren Programmen so einen Film gefunden, der hieß Der Adler ist gelandet, für die Fachleute unter uns. Der Film beschreibt die Zeit 1943, eine deutsche Spezialeinheit bekommt den verrückten Auftrag, nach England zu fliegen, nach England zu fahren und dort den Premierminister Winston Churchill zu entführen, nach Deutschland zu bringen, um mit England in Verhandlungen eintreten zu können, sozusagen ein Faustpfand zu haben. Der Plan misslingt. Und die deutschen Soldaten setzen in diesem kleinen, schönen englischen Dorf die Dorfbewohner in der Kirche fest. Und in dieser brenzlichen Situation ergreift der Pfarrer das Wort, wahrscheinlich um seine Schäfchen zu beruhigen, und sagt, jetzt hilft nur noch beten. Vielleicht haben wir Glück und Gott hilft uns. Meine Frau und ich mussten in dem Moment schmunzeln. Vielleicht haben wir Glück. Ist das unser Glaube? Beschreibt das unseren christlichen Glauben? Zu beten, zu Gott zu beten und darauf zu hoffen, dass wir Glück haben oder halt Pech. Ist das unser Glaube? Und ich musste an diesen Vers denken, den wir eben schon sahen. 1. Samuel 14, Vers 6. Dort heißt es, vielleicht hilft uns der Herr. Und dann geht es noch weiter. Es ist dem Herrn nicht schwer, durch viel oder durch wenig zu helfen. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich entstamme eigentlich einem Haus, in dem es immer hieß, viel hilft viel. Das galt fürs Essen und auch für andere Dinge. So schlimm war es gar nicht. Aber mal ehrlich, durch wenig zu helfen, das ist schon eine Herausforderung. Das liegt uns nicht so nah. Das entspricht eigentlich unserer Erfahrung nicht. Aber schauen wir uns den Vers als Ganzen mal an. Wie gesagt, 1. Samuel 14, der Vers 6. Jonathan sagt dort zu seinem Waffenträger, komm, wir gehen zu dem Posten dort drüben, zu den Unbeschnittenen. Vielleicht hilft uns der Herr, denn für ihn ist es nicht schwer, den Sieg zu schenken, ganz gleich, ob nun viele oder wenige kämpfen. Ich finde, dieser Vers sagt sehr viel über unseren Glauben aus. So viel, dass ich gedacht habe, ich widme ihm mal eine ganze Predigt. Aber natürlich kann man so einen Vers nur im Zusammenhang verstehen. Also steigen wir mal ein. Aber das Kapitel ist lang, darum werde ich den größten Teil erzählen. Wir befinden uns ungefähr in der Zeit 1000 vor Christus. Die Stämme Israels haben Saul zu ihrem König gemacht. Bibelleser wissen, eigentlich war das nicht Gottes Plan. Er hatte anderes vor mit seinem Volk. Er hat sein Volk auch gewarnt und hat gesagt, ihr werdet viel Leid durch eure Könige bekommen. Aber die Stämme Israels wollten einen König, so wie die anderen Völker umher auch. Also gibt Gott nach und beruft diesen Saul als König. Damals waren die Philister der größte Feind, die größte Bedrohung für Israel. Zahlenmäßig und militärisch weit, weit überlegen. In dem 14. Kapitel wird auch davon berichtet, dass die Philister das Waffenmonopol hatten. Soll ich sonst mal umschalten auf... Ja, ne? Ich mach's
einfach mal aus. So, geht das? Ja, geht auch so. In der Bibel wird berichtet, dass die Philister auch das Waffenmonopol für sich beanspruchten. Wollte in Israel irgendein Mensch ein Eisen bearbeitet, geschliffen, geschärft haben, musste man zu den Philistern gehen. Und plündernd und mordend zogen die Philister immer wieder, fielen die Philister immer wieder in das Land Israel ein und besetzten Dörfer und Städte und plünderten alles aus. Wir wissen das zum Beispiel aus dem Buch Richter, der Richter Gideon, dort wird ja diese brenzliche, diese entmutigende Situation beschrieben. Ein Gefühl der Ohnmacht und der Hilflosigkeit machte sich breit. Israel war dermaßen eingeschüchtert, dass die Soldaten schon anfingen, überzulaufen. Sie desertierten nicht nur, sondern sie liefen zu den Philistern über. Einfach nur, um eine Überlebenschance zu haben. Vielleicht auch, um auch einmal auf der Seite der Sieger zu stehen. So wird dort im Kapitel 14 beschrieben, dass aus einem ursprünglichen Heer von 3000 Mann am Ende nur noch 600 übrig blieben. 600 Mann. In diesem Kapitel wird berichtet, dass die Philister wieder einmal nach Israel kamen und hinter einer Bergkuppe sich lagerten. Und oben auf diesem Berg strategisch günstig sich ihre Wachen postierten und so Israel wirklich in Schach setzten. Und Israel fühlte sich nicht nur in Schach, sondern fühlte sich eigentlich schon schachmatt. Jonathan, der Sohn Sauls, befindet sich am Fuß dieses Berges. Und in diesem Moment sagt er diese Worte. Und diese Worte sind ein Entschluss. So ähnlich, echt klasse, wie dieser Vers von Pippi Langstrumpf. Das haben wir noch nie gemacht. Es ist völlig aussichtslos, also machen wir es. Es wird schon gelingen. Und dann sagt er diese Worte: Komm, wir gehen zu den Philisterposten dort drüben. Mein erster Punkt in dieser Reihe: Komm, wir gehen. Glaube setzt in Bewegung. Glaube heißt, wir gehen los. Wir wagen es, wir machen es. Wie kommt aber dieser Jonathan zu so einem Entschluss? Wie kommt dieser junge Mann dazu, so etwas zu wagen? Ich möchte mit euch das einfach mal durchgehen. Eine Möglichkeit wäre sicherlich, dass Jonathan einfach... Oh, ich kann ja nicht mehr... dass Jonathan einfach unheimlich mutig war. Das hören wir auch im Umfeld dieses Textes. Im Kapitel 13 wird davon beschrieben, dass Jonathan einen wagemutigen Entschluss fasste und so der Truppe auch Mut gab. Jonathan war ein ganz mutiger Mann. Aber das alleine kann es nicht sein. Das alleine ist es nicht, denn die Bibel ist kein Heldenepos. Gott braucht keine Helden, so hat es mal ein Pastor in einem bekannten Buchtitel formuliert. Und das ist die Wahrheit, Gott braucht keine Helden. Dann habe ich mich gefragt, okay, dann ist es vielleicht einfach so, dass in diesem Jonathan der Wunsch nach Veränderung, nach Befreiung, nach Umbruch so groß war, dass er bereit war, loszugehen. Aber auch da müssen wir sagen, das hat diesen Jonathan nicht unterschieden von allen anderen. Unter den Soldaten und im Volk. Damals gab es nichts anderes, was sich die Menschen gewünscht haben, als dass Gott sie endlich befreit von den Philistern. dass Gott dieser Ungerechtigkeit endlich ein Ende macht. Tag und Nacht lagen sie Gott damit in ihren Gebeten im Ohr. Es muss noch etwas anderes gewesen sein. Und ich bin zu dem Entschluss gekommen, dass diese Geschichte eigentlich sehr stark der Geschichte von David und Goliath gleicht. Der kleine David, der eigentlich nur seinen Brüdern etwas Essen bringen soll, einen Heimatgruß bringen soll und der die Situation sieht, das ganze Volk zittert vor diesem Riesen Goliath und keiner traut sich mehr, diesem Mann entgegenzutreten und sich ihm zu stellen, um dieser Gotteslästerung endlich ein Ende zu machen. Was war es bei David? Es war nicht das Heldentum dieses Davids, auch wenn dieser Mann unglaublich mutig war. Das brauchte Gott nicht. Es war auch nicht der Wunsch Davids. Den Wunsch hatte jeder in Israel. Jeder dieser Soldaten, die dort lagen und zitterten vor Goliath, wollten, dass diesem Mann endlich sein freches Mundwerk gestopft wird und dass er aufhört, Gott und das Volk Israel zu lästern. Beide, David und Jonathan, verbindet eines. Sie waren bereit, loszugehen. Sie waren bereit, ihren Teil dazu beizutragen. Sie waren bereit, sich selbst mit einzubringen. Sie hatten nicht nur irgendeinen frommen Wunsch. Ach Herr, befrei uns doch von diesem Goliath, von diesem lästernden Riesen. Ach Herr, befrei uns doch von den Philistern, dieser Ungerechtigkeit. Nein, sie setzten sich selbst in Bewegung. Das verbindet diese beiden und das machte den Unterschied. Ich dachte so, als ich vorhin durch euer Foyer gegangen bin, denn ich bin davon ausgegangen, euer Gottesdienst beginnt um 10, ich hatte also genug Zeit, habe eure Visionen angesehen. Vielleicht ist das der Unterschied zwischen einem Wunsch, einem bloßen Wunsch und einer Vision. Und mit Vision ist klar, meine ich nicht einfach eine Erscheinung, mit der man vielleicht wirklich zum Arzt geht, wie ein früherer Bundeskanzler mal sagte, sondern eine Vision, die eine Gemeinde sich selbst setzt, die nach Ringen, nach Gebet, nach viel Gespräch, man sich selbst setzt, da wollen wir hin. Das soll, glaube ich, das Ziel sein. Da möchte Gott mit uns hin. Ich glaube, dass das der Unterschied zwischen einem bloßen Wunsch und einer Vision ist. Ob eine Gemeinde dann auch bereit ist, loszugehen, sich in Bewegung zu setzen. Jeder Einzelne bereit ist, dafür den Preis zu zahlen. Das wird entscheiden, ob eine Gemeinde eine Vision hat. Oder einfach nur einen frommen Wunsch. Der kann wunderbar klingen, aber wenn wir uns nicht in Bewegung setzen, dann wird aus dieser Vision nie mehr als ein frommer Wunsch. Jonathan ging los, er setzte sich in Bewegung und so veränderte sich alles. Mein zweiter Punkt. Muss ich gerade noch sehen, genau. Hier ist der zweite Punkt. Glaube ist immer ein Wagnis. Jonathan sagt hier, vielleicht, vielleicht, vielleicht hilft uns der Herr. Was für ein Wort, was für ein Wort in der Bibel, vielleicht. Was für ein Wort im Kontext von Glaube. Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Hebräer 11, Vers 1, das ist die Definition des Glaubens. Ich glaube, dass ganz viele freievangelische Christen das unterschreiben würden. Das ist Glaube. Das stimmt. Aber wisst ihr, Glaube ist immer auch dieses Vielleicht. Glaube ist immer dieses Vielleicht hilft uns Gott. Nicht dieses Vielleicht haben wir Glück. Glaube hat nichts mit Glück oder Pech oder Schicksal einfach zu tun, aber mit diesem Vielleicht. Und dieses Vielleicht drückt etwas aus, nämlich, dass wir nicht Gott sind. Dass wir es einfach nicht wissen, dass unser Wissen immer Stückwerk ist. Jeder Glaubensschritt, jeder größere Glaubensschritt in unserem Leben hat etwas mit diesem Vielleicht zu tun, hat mit diesem Vielleicht begonnen. Denk mal in dein Leben zurück und denk mal an die Glaubensschritte auch deiner Gemeinde zurück. Vielleicht hilft uns Gott. So ist Glaube. Das ist der Glaube? Wir haben es nicht in der Tasche. Wir haben Gott nicht in der Tasche. Mal ganz ehrlich, wir haben doch überhaupt nichts im Griff. Vielleicht hilft uns Gott. Die Gründung dieser Gemeinde, ich weiß gar nicht, wann das war, ihr werdet das wissen, aber die Gründung dieser Gemeinde ist auf diesem vielleicht hilft uns Gott gegründet. Ohne dass ich weiß, wer der Gründer war, ohne dass ich weiß, wann das war, weiß ich, dass es nicht anders war als auf dieser Basis des vielleicht. Die Männer und Frauen, die diese Gemeinde gegründet haben, die wussten nicht, was genau Jesus vorhat. Die hatten nur dieses vielleicht. Vielleicht will Gott hier Gemeinde gründen. Vielleicht hilft er uns und dann wird auch etwas daraus. Die Männer und Frauen von damals gingen dieses Wagnis ein. So ist Glaube. Eines aber wussten sie. Sie wussten, dass Gott gut ist. Sie wussten, dass Jesus Menschen retten will. Und sie merkten, dass Jesus hier in Stade auch noch eine freie evangelische Gemeinde möchte. Also gingen sie los. Also setzten sie sich in Bewegung. Und darum gingen sie das Wagnis ein, hier Gemeinde zu gründen. Jonathan, er bat von Gott damals ein Zeichen. Hast du das auch schon mal gemacht? Gott um ein Zeichen in deinem Leben gebeten? Das ist eine richtig gute Sache. Ich habe das auch schon mal selbst erlebt in meinem Leben. Aber so ein Zeichen von Gott zu erbitten, das hat auch einen Haken. Denn es kann auch dazu führen, dass wir vergessen loszugehen, uns in Bewegung zu setzen. Wir vielleicht nur noch zu Hause sitzen und warten, dass Gott genau das Zeichen auf die Art und Weise schenkt, die wir von ihm erbitten. Ich habe das in meinem Leben erlebt, als ich mich damit beschäftigt habe, ob ich vielleicht wirklich so in Richtung vollzeitlichen Dienst gehen soll, wie wir das immer in unseren Kreisen sagen, ob ich Theologie studieren soll. Da saß ich zu Hause, ich habe nicht gesessen, ich habe gekniet, ich hatte so einen Gebetsschlafsack, auf dem habe ich manchmal anderthalb Stunden gebetet und Gott darum gebeten, dass er mir ein Zeichen gibt. Und nichts passierte, es war einfach still. Ich hatte irgendeine Vorstellung, wie Gott jetzt in mein Leben hineinreden sollte, um mir zu zeigen, ob ich das nun soll oder nicht. Ich hatte Gott sei Dank damals einen guten Freund, der mir irgendwann die Augen dafür geöffnet hat, dass er gesagt hat, Daniel, du musst doch losgehen. Du musst dich in Bewegung setzen. Nur ein fahrendes Auto kann man lenken. Dann wirst du erleben, wie Jesus dich lenkt und leitet. Und ich bin da mit einem anderen Freund los und wir sind einfach mal so ganz viele deutsche Bibelschulen und auch in der Schweiz sind wir abgefahren, um herauszufinden, er suchte in dem Moment auch nach Gottes Führung, wo es denn wohl hingehen könnte. Und dann plötzlich fügten sich die Teile auch zusammen. Losgehen, sich in Bewegung setzen und sich lenken lassen, ein Wagnis eingehen, das war Jonathans Weg. Und in dem Moment zeigte Gott ihm auch, was er mit ihm vorhatte. Jonathan ging in diesem Moment einen Deal mit Gott ein. Kann man sowas sagen? Darf man hier so etwas sagen? Ja, er ging mit Gott wirklich so eine Art Geschäft ein. Er sagte, du sollst mir ein Zeichen geben. Auch wenn es hier an dieser Stelle nicht so klingt, auch wenn die Schreiber es nicht so aufgeschrieben haben. Wir können davon ausgehen, dass Jonathan im Gespräch mit Gott war, dass er gebetet hat und ihn gebeten hat, gib mir ein Signal. Er erwartete von Gott ein Signal, ob er zu den Philistern gehen sollte oder nicht. Jonathan war doch nicht lebensmüde. Mit zwei Mann gegen ein Heer von Tausenden, vielleicht Zehntausenden. Er erwartete von Gott ein Zeichen. Und was er bat, das lese ich mal in zwei Versen vor, die Verse 8 bis 10. Jonathan sagte, wie gesagt, zu seinem Waffenträger, wir gehen zu ihm, und zwar so, dass sie uns sehen müssen. Wenn sie uns dann zu sich rufen, oder wenn sie uns dann rufen, halt, stehen bleiben, bis wir bei euch sind, dann bleiben wir stehen, wo wir gerade sind, und steigen nicht zu ihnen hinauf. Sagen sie aber, kommt, kommt herauf zu uns, so klettern wir zu ihnen hinauf. Das soll das Zeichen für uns sein, dass der Herr sie uns in unsere Hand gegeben hat. Was hätte passieren können? Es hätte passieren können, dass die Wachen dort oben, in dem Moment, wo sie bemerken, zwei Mann, zwei Israelis, die machen wir platt. Die hätten einfach losstürmen können. Es hätte auch passieren können, dass sie die von oben, so stelle ich mir das vor, vom Berg aus schon mit Speeren und Pfeilen und Steinen bewerfen hätten können und sie hätten keine Chance gehabt zu entkommen. Sie hätten sie auch einfach übersehen können. Was hätte Jonathan dann gemacht? Als aber Jonathan genau diese Worte hört, kommt herauf zu uns, da wusste er, Gott ist mit uns. Was hätte Jonathan sonst gemacht? Jonathan wäre sonst wieder umgekehrt. Er hat es versucht und hätte dann festgestellt, das war wohl nichts. Habe ich mich wohl getäuscht? Macht nichts. Ich habe es wenigstens versucht. Ich gehe wieder in das Lager meiner Truppe. Dann wird in diesem Text berichtet, dass Jonathan auf allen Vieren diesen Berg hinaufkriecht. Was wie ein Nebensatz klingt, wie eine Nebensächlichkeit, sagt viel aus über diesen Mann, über diesen mutigen Mann. Jonathan kriecht nicht nur den Berg auf allen Vieren hinauf, weil es vielleicht so steil war oder einfach auch sicherer, sondern dieser Mann war wirklich bereit, den mühsamen Weg zu gehen. Dieser Königssohn war bereit, den schweren Weg zu gehen. Ich glaube, das ist ein Bild dafür, welchen Charakter dieser Mann hatte. Und wisst ihr, der Glaube, der ist manchmal genauso. Der Glaube ist manchmal wirklich der schwerere Weg. Der Weg ins Ungewisse. Der steinige, der steile, der schwere Weg. Aber wer ihn geht, der bekommt Bestätigung von Gott. Der bekommt das Zeichen, du bist auf dem richtigen Weg. Oder der bekommt das Zeichen, kehr bitte um, mein Kind. Diesen Weg will ich gar nicht mit dir gehen. Im Kapitel 14 wird dann beschrieben, dass die Philister tatsächlich im wahrsten Sinne des Wortes einfach umfallen vor den beiden. Ein Gottesschrecken überfällt sie. Es kommt zu einem großen Tumult im gesamten Philisterlager. Einer steht gegen den anderen auf. Jonathan konnte im Grunde zusehen, wie seine Feinde sich selbst dezimieren. Sein einziges Dazutun war sein Losgehen und seine Bereitschaft, ein Wagnis einzugehen, auf allen Vieren diesen Berg hinaufzukriechen. Im Weiteren wird beschrieben, wie die übergelaufenen Israelis wieder die Seite wechseln. Auf einmal spüren sie, wir sind hier völlig fehl am Platze, und sie laufen wieder über. In Windeseile spricht sich dieser eigentlich so kleine und örtlich, regional begrenzte Überfall und Niederlage so um im Philisterlager, dass Panik ausbricht. Einer erschlägt den anderen. Die Erde fängt an zu beben, so wird in diesem Kapitel beschrieben. Ob das wirklich so war oder ob das einfach ein Bild für diese Angstwelle war, die alle ergriff, das werden wir wahrscheinlich nie herausfinden. Mein zweiter Punkt, Glaube ist immer ein Wagnis. Glaube heißt, die Komfortzone verlassen. Mein dritter Punkt, Glaube wird groß, wenn ich selbst klein werde. Denn für ihn ist es nicht schwer, den Sieg zu schenken, ganz gleich, ob nur viele oder wenige kämpfen. Als Sohn des Königs wird Jonathan nicht entgangen sein, dass sie inzwischen nur noch diese 600 Mann hatten. Wie gesagt, gegen Tausende, Zehntausende, so wird in Kapitel 14 die Übermacht der Philister beschrieben. Aber er hatte auf der anderen Seite die Erfahrung gemacht, dass Gott manchmal durch Kleinigkeiten helfen kann. Das sagt sich so leicht. Das liest sich auch so schnell dahin in der Aber wie schwer ist das im Leben umzusetzen? Wie schwer ist das wirklich zu glauben? Wir erleben das im Moment alle. An allen Ecken und Enden werden Mitarbeiter gebraucht. Mitgliederzahlen schrumpfen vielleicht. Die Finanzen der Gemeinde sind auf Kante genäht. Und jetzt soll Gemeinde noch etwas Neues wagen? Jetzt soll Gemeinde losgehen? Ja, so ist der Glaube. So ist es uns gesetzt als Jünger Jesu. Vielleicht hilft uns der Herr. Etwas anderes werden wir nie bekommen als dieses Geh los, setz dich in Bewegung, geh ein Wagnis ein. Vielleicht hilft uns der Herr. Und wisst ihr, das ist auch gut, dass wir nie etwas anderes bekommen werden. Denn sonst laufen wir Gefahr, uns auf etwas anderes zu stützen, auf etwas anderes zu verlassen, als auf den einzig Zuverlässigen. Ich glaube, dass diese Begebenheit uns gerade jetzt in dieser schweren Zeit ermutigen soll, loszugehen und Gott zu vertrauen. Er kann durch viel oder wenig helfen. Das ist die Zusage an die Gemeinde Jesu heute. Vielleicht sind die fetten Jahre wirklich vorbei. Nicht nur für eine Zeit, sondern für immer. Wir wissen es nicht. Aber eins können wir doch alle bejahen und unterschreiben. Auch in den fetten Jahren war doch der Einzige, der bleibende Veränderung geschenkt hat. Der all das, was jetzt hier ist, ins Leben gerufen hat, dass das doch immer Gott war, oder? Doch nie unsere Kraft, unsere Möglichkeiten, unsere finanziellen Möglichkeiten oder irgendein anderer Rahmen, sondern es war doch immer einzig und alleine Gott. Ohne ihn gäbe es das alles hier nicht. Es war Gottes Sache. Und genauso war das auch damals in dieser Situation, in der Israel steckte. Es war Gottes Sache, Israel Befreiung zu schenken. In der weiteren Geschichte wird dann beschrieben, dass der König Saul erst im Grunde davon erfährt, als die Sache schon längst gelaufen ist. Kurz vor Schluss, gerade noch rechtzeitig, um diesen großen Sieg für sich in Anspruch zu nehmen, Klammer auf, so sind Könige, erfährt er davon. Aber die Geschichte macht deutlich, Jonathan wusste, wem er all das zu verdanken hat. Und auch das Volk, auch das Heer Israels wusste, wem sie es zu verdanken hatten. Gott war es, der für Israel gekämpft hatte, nicht Jonathan, nicht sein Waffenträger und kein anderer. Gott allein verdient die Ehre. Er kann durch viel oder durch wenig helfen. Vielleicht muss Gemeinde Jesu das ganz neu durchbuchstabieren, jetzt ganz neu lernen, dass Gott durch wenig viel tun kann und viel tun will. Aber wie auch immer, eins steht fest, Gott ist gut. Und Jesus liebt uns und Jesus liebt seine Gemeinde. Und ein weiteres steht fest, Gott macht keine Fehler. Er hat einen guten Plan. Darum geh los. Setz dich in Bewegung. Geh ein Wagnis ein und rechne damit, dass Gott durch viel oder durch wenig viel tun kann. Amen. Ich möchte noch beten. Unser Vater im Namen Jesu, wir danken dir für diese uralte Geschichte, die so viel über unseren Glauben heute aussagt. Herr Jesus, wir glauben daran, dass du gut bist und dass du Gutes mit uns vorhast. Wir glauben daran, dass du gute Gedanken über uns denkst und gute Gedanken über deine Gemeinde denkst. Wir glauben daran, dass dir die Dinge, die Situationen in dieser Welt, in dieser Zeit nicht entgleiten, dass du keine Fehler machst und dass du, genauso wie du uns ja in den fetten Jahren im Grunde versorgt hast und uns Gutes getan hast, dass du es auch jetzt tun kannst, wenn es vielleicht trockener wird und dürrer wird und wir einfach viel mehr die Abhängigkeit von dir spüren. Herr Jesus, du hast hier in Stade Gemeinde entstehen lassen, mit Männern und Frauen, die auf Grundlage dieses Vielleicht losgegangen sind, die das Wagnis eingegangen sind und die darauf vertraut haben, dass du durch viel oder wenig etwas tun kannst. Und genauso erbitten wir von dir, dass du auch jetzt aus dieser Pandemie herausführst und deine Gemeinde einfach weiterführst. Auf Grundlage dieses vielleicht hilfst du, vielleicht hast du etwas vor, vielleicht wirst du diese Situation sogar nutzen, um noch viel Größeres zu tun. Hab Dank dafür, dass du so gut bist und dass du diesen Weg gehen wirst. Amen.